Chris. See? Yeah, man, the I chat bad one like a yard, you know. Yes, boss.
But when the weekend come, I might forget about that. Me fling some dance and music and turn into a ghetto boy, because that's a for me destination, for me happiness and joy. Me smoke a lot of vodka when you is dance hard fun. Who no supposed fi do that? And the bad man's from the English class, them never bother me. Can't appear part what that me chat now, and me friend them just agree. Say, me have a follow fi me plan, me have a bon batty man and big up the rasta man. One out white people them at party all night long. Blow it, boy. Yes, boss, respect. Because bad word like a yardie do me never go a yard. See that me rascal get a life. My friend them agree.
I am 18 years old and I'm as cool as can be.
I'll never make it to Montego Bay. I still have to feed my ego. Oh, I wanna be Jamaican.
This is Penta Radio, the radio show of the CCC Dresden. Today is the topic, the internet. If you want to know what the internet is, listen up now. You forgot to tune up the volume.
Something relevant, something modern. The internet! Oh. The internet is really, really great.
For porn!
I got a fast connection so I don't have to wait.
For porn!
What? There's always some new site.
For porn!
I browse all day and night.
For porn!
It's like I'm surfing at the speed of light.
For porn!
Trekkie!
The internet is for porn!
Trekkie!
Internet is for porn.
What are you doing?
Why you think the net was born? Porn, porn, porn.
Trekkie.
Oh, hello, Kid Monster.
You are ruining my song.
Oh, me sorry. Me no mean to.
Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish.
Okie dokie.
Good. I'm glad we have this new technology.
For porn.
Which gives us untold opportunity.
For porn, oh, sorry.
And from your own desktop.
For.
You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop.
For porn.
Trekkie.
The internet is for porn. The internet is for porn.
Trekkie.
Me up all night hugging me horn to porn. Porn, porn.
That's gross. You're a pervert.
Sticks and stones, Kate Monster.
No, really. You're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet.
Oh?
What?
You have
idea. Ready, normal people?
Ready.
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 Let me hear it.
The internet is for porn.
Sorry, Kate.
The internet is for porn.
I masturbate.
All these guys unzip their flies for porn. Porn, porn.
The internet is not for porn.
Porn, porn.
Hold on a second.
Wow.
Now, I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online.
That's correct.
And Brian, you buy things on Amazon.com.
Sure.
And Gary, you keep selling your possessions on eBay.
Yes, I do.
And Princeton, you sent me that sweet online birthday card.
True.
Oh, but Kate, what you think he do after?
Yeah.
Ew!
The internet is for porn.
Gross!
The internet is for porn.
I hate porn.
Grab your dick and double click for porn. Porn, porn.
I hate men.
Porn.
I'm leaving.
Porn.
I hate the internet.
Porn.
The internet is for internet is for
internet is for porn.
Yeah.
Ja, heutiges Thema unserer kleinen Sendung hier, das Internet. Worum es dabei hauptsächlich geht, habt ihr jetzt schon gehört. Wir wollen noch ein bisschen über die Nischenentwicklung im Internet uns unterhalten und fangen aber, so wie auch schon beim letzten, vorletzten und vorvorletzten Mal, so einen kleinen News-Rückblick des letzten Monats an. Ja, da gibt es natürlich viele lustige Sachen, die wieder passiert sind. Unsere Bundeskanzlerin, die sich letztens in Heiligendamm gesonnt hatte, hat von ihrer IT-Kompetenz, das hat sie der ganzen Welt vorgestellt, indem sie dort ihre Webseite gehackt haben. Wie es so schön ist, immer ein Image-Schaden, der damit verbunden ist. Eine andere Behörde, die haben auch so ein bisschen bei der IT daneben gegriffen. Unsere Bundeswehr hat... da weiß man nicht genau richtig, wie es passiert ist. Auf jeden Fall haben die irgendwie...
Durch einen defekten Bandroboter, habe ich gelesen.
Oder eine defekte Bandroboter hat irgendwie die ganzen Aufzeichnungen von 99 bis 2003, war es so, von Auslandseinsätzen, also so Sachen wie Afghanistan und so, die hat halt der Bandroboter gefressen. Dabei sind natürlich auch die ganzen Unterlagen über Kurnaz, also den man da festgehalten hat, auf Guantanamo und so. Das Witzige dabei ist, also wenn man das jetzt so im Netz mal gesehen hat, was es da so für Bilder gibt, das ist ein Bunker irgendwo bei Bonn, der ist 36 Meter unter der Erde, das Ding ist atombombensicher und sonst was. Und dann erzählt uns da irgendwer, dass die da ihre Daten verloren haben, weil der Bandroboter daneben gebissen hat. Also, das ist irgendwie, fällt einem eigentlich nichts mehr ein dazu.
Hoppla.
Ja, hoppla fällt einem da ein. Jemand, der die Datensicherung besser im Griff hat, ist ja Google. Die haben irgendwie einen Preis bekommen von Privacy International. Mhm. So als größte Datenkrake, die es so gibt im Universum. Und witzigerweise ist es nun gerade der Verein, der gesagt hat, also liebe Leute in Deutschland, wenn ihr weiterhin solche Überwachungsgesetze macht, wie zurzeit, also die 2008 gibt es ein Gesetz, was vorschreibt, dass alle E-Mail-Provider feststellen, die Identität des E-Mail-Benutzers feststellen müssen. Und da hat Google gesagt, also Jungs, dann schalten wir einfach mal Google Mail ab in Deutschland. Was auch witzig ist, weil das Internet ist ja nur so angelegt, dass es weltweit funktioniert und man muss nicht unbedingt in Deutschland sich einen E-Mail-Account holen.
Tja, da haben die Leute das wohl einfach nicht begriffen.
Genau, hat irgendwer. Hoffentlich hört unser Bundesinnenminister zu heute. Ja. Was haben wir denn sonst noch so über Ministerien? Ach, das Justizministerium. Da muss man auch ein bisschen ausholen. Die haben also jetzt den sogenannten Hacker-Paragraphen in die Welt gesetzt.
Der sogenannte Paragraph 202c. Da gab es schon viel Berichterstattung drüber.
Genau, da gab es viel Wirbel, aber der wurde jetzt eben mal so mit durchgewunken. Da gibt es einen lustigen Blog-Eintrag von Andreas Bonk, glaube ich.
Blog auf andreas.org.
Genau, auf andreas.org, der halt dort zu der Bundestag, der Debatte kann man es ja nicht wirklich nennen, also da wurden die Redebeiträge irgendwie so zu Protokoll gegeben und dann das Ding da durchgewunken. Ja, und er hat dort dran teilgenommen, hatte sich vorher angemeldet und wurde dann da auch abgeholt. Und naja, so durch. Das Ganze ging jedenfalls so weit, dass als er dann mit noch ein paar anderen hinterher in Berliner Club gegangen ist, dass sie dann noch so solche Schattenmännchen hinter sich herlaufen sehen haben. Das ist irgendwie, naja. Ja, worum geht's bei diesem lustigen Paragraphen?
Dass die sogenannten Hacker-Tools verboten werden sollen. Also Tools, mit denen man seinen eigenen Computer zum Beispiel auf Sicherheit testen kann.
Genau. Es gibt jetzt aber auch andere Leute, die so wie unser Bundesinnenministerium sicher im Netz unterwegs sein wollen. Gerade Firmen, die beauftragen dann eben einfach mal eine andere Firma und sagen, hier, guckt mal, ob unser Netz sicher ist. Unsere Bundeskanzlerin hätte also gut dran getan, hätte sie da mal ihre Webseite checken lassen vorher.
Mit Hacker-Tools?
Genau, und der Witz dabei ist, dass um solche Sachen zu testen, geht man halt mit denselben Tools ran, mit denen man auch angehen würde, wenn man eben so eine Seite defacen wollte oder irgendwo unerlaubt.
Also irgendwo einbrechen.
Irgendwo einbrechen will. Per Netz oder sonst wie. Und wenn man jetzt diese Hacker-Tools verbietet, dann ist es eben so, dass es die Dinger nach wie vor geben wird. Nur die Leute, die Security Audits, also Sicherheitschecks machen, haben dann diese Tools nicht mehr zur Verfügung. Ja, und damit wird halt diese ganze Industrie so ein bisschen ins Ausland getrieben. Und irgendwie, der Witz ist ja, es ist ja jetzt nicht, dass der Paragraph jetzt sagt, also jetzt darf es ja keine Security-Industrie mehr geben in Deutschland oder so. Das Traurige ist nur, dass der Paragraph so bekloppt formuliert ist, dass man da eben alles Mögliche reininterpretieren kann. Und so wie man mitunter die Rechtsprechung erlebt.
Ein sogenannter Gummiparagraph, ja?
Genau, als Gummiparagraph wird es dann oft bezeichnet. Und so wie man halt die Rechtsprechung oft erlebt, passiert es denn, dass es zu irgendwelchen Urteilen kommt, die man eben komplett nicht versteht. Ich habe hier noch ein lustiges Beispiel, das war aber in den USA. Da hat in Kalifornien irgendeine Richterin verlangt, da ging es irgendwie hier um die bösen File-Sharer und so, dass dort die Leute ihren RAM kontinuierlich abzuspeichern haben, also kontinuierlich ein Abbild vom RAM, das ist also der flüchtige Speicher im Computer, der sich also...
Der Arbeitsspeicher,
der sich die ganze Zeit ändert. Ja, und die Richterin war eben der Meinung, dass man das schon verlangen könnte, dort das immer mit irgendwie zu sichern. Genau weiß ich glaube ich auch nicht, wie sie das wollte. Und daraus könnte man dann eben sehen, ob die Leute da illegale Sachen runtergeladen haben oder nicht.
Um mal die Dimensionen ein bisschen vorstellbar zu machen, der RAM kann wie viel Bytes pro Sekunde Durchsatz machen heutzutage? So mehrere Gigabyte pro Sekunde? Gigabit? Okay, also durch 8. Und jetzt gibt es Festplatten mit einem Terabyte. Also 1000 Sekunden und, na, 8000 Sekunden und.
Das gibt's voll.
Und dann ist die große Festplatte voll.
Ja. Bei Heise hieß der Eintrag Beweismittelarbeitsspeicher. Für Leute, die das nochmal nachlesen wollen. Das ist echt ein Joke. Ja. mal ein bisschen bei den News weiter. Eine andere interessante Sache bei diesem Hackerparagraphen ist, dass eigentlich alles, was so in der IT-Branche sich immer irgendwie ein bisschen so zu Wort äußert, inklusive der Lobbyvereine wie Bitkom und so, die waren also alle komplett dagegen. Und der Einzige, der im Bundestag dagegen gestimmt hat, das war der Taus, den ja der eine oder andere vielleicht noch vom Informationsfreiheitsgesetz kennt, dem also schon bewusst geworden war, dass das kompletter Unfug ist, das Ding. Die Bitkom, zumindest einer der Leute, die da mitmischen, der ist jetzt Vorsitzender geworden von diesem Deutschland sicher im Netz e.V. Das ist also unser Innenminister, der sich natürlich ganz, ganz stark darum kümmert, dass keine Bundestrojaner auf fremden Rechnern eindringen können. Der hat also so eine Initiative mit der Branchengröße Microsoft, aber ich glaube SAP und so solche tollen Firmen sind da mit dabei, gegründet. Und wenn man sich diese Webseiten anguckt, also das ist, naja, da geht, ja, ich weiß nicht, ob das unter Werbung fällt oder...
Von Bitkom oder von Deutschland sicher im Netz?
Nee, von diesem Deutschland sicher im Netz. Hat aber eine lustige Sache eigentlich, da gibt es also so...
Das Gefahrenbarometer?
Genau, das Gefahrenbarometer ist lustig, also da kann man so von grün bis rot sehen, wie gefährlich es heute gerade ist im Internet. Und die andere Sache ist, da werden so verschiedene Leute erklärt, wie also der böse Hacker und ja, irgendwie so. Und da haben sie sich solche Mensch ärgere dich nicht Männlein rausgenommen und haben denen dann irgendwelche Masken vors Gesicht gemalt. Also das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, was gibt's noch? Wir freuen uns, dass wir heute extrem viele Zuhörer aus den USA haben. Dort gibt es nämlich heute einen Internet-Radio-Streik, kann man sagen. Dort haben sich die Leute einfallen lassen, doch einfach ein bisschen mehr Geld zu verlangen. Und zwar soll dort ab 28. Juli, oder?
Weiß ich nicht genau, aber das ist so ähnlich wie die GEMA hier in Deutschland, oder?
Genau.
Die davon den Webradios Gebühren haben will.
Das Copyright Royalty Board ist das. Und die haben sich mal einfallen lassen, die wollen jetzt eine Gebühr haben für Performances. Eine Performance ist ein Stream von einem Internetradio zu einem Nutzer. Das heißt, wenn die 500 Nutzer haben, dann bezahlen die 5 Mal pro gespielten Titel. Naja, wo das endet, kann man sich natürlich super ausrechnen. Ja, kleiner Nachtrag noch vom letzten Mal. Dell liefert jetzt also wirklich Ubuntu-PCs aus, also Sachen mit vorinstallierten Linux.
Und der ist der wie viel größte Computerlieferant so weltweit?
Ich glaube, die sind jetzt auf die 2 abgerutscht hinter HP. So. Wobei ja, HP, also glaube ich, auch schon mal...
H2 ist ja gut für Linux.
Ja, na, immerhin, ist schon großer und ja, ein guter Weg. Gerade was eben freie Treiber und sowas betrifft. Weil es dann da eben auch wirklich mal aus der Industrie ein bisschen Druck gibt. Ja, Anon, kennt ihr der eine oder andere als Anonymisierungsdienst? Die fangen jetzt an, das finanziell in kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln und man kauft dann wohl irgendwie so irgendwelche Gutscheine, mit denen man da dann anonym sich im Netz bewegen kann.
Und ursprünglich war das vom Staat aus gefördert? Ja.
Genau, ursprünglich war es gefordert, da hingen die TU Dresden drin, dann das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, Schleswig-Holstein und ich glaube Regensburg noch, ne? Die Uni?
Mhm. Da gibt es auch eine Chaos-Radio-Sendung wohl, aber das sind ja nicht viel. Ja, sehr traurig die Sache. Aber es bleibt noch Tor als Alternative, als kostenlose Alternative.
Ja, und irgendwie sind wir also die anderen Mixkaskaden, gerade die der CCC betreibt, auch nach wie vor umsonst zu benutzen. Was ich auch eine lustige Sache fand, Michael Moore, kennen wir ja nur von vielen Filmen und gerade irgendwie hat er da wieder einen neuen Sicko, heißt der, über das Gesundheitssystem in den USA. Und was dabei rauskam ist, dass er mit seinem alten Film, Fahrenheit 9/11, dass er den in Kanada erstmal hinterlegt hatte, weil er Angst hatte, dass das Ding zensiert wird in den USA, also ja, dem Land der freien Presse.
Ja, Folge daraus ist, dass man den auch vom Kinostart überall schon runterladen konnte.
Genau. Ja, und er hatte aber auch nicht so unbedingt das Problem mit, und ich glaube, der hat auch ganz gut verdient so in der ganzen Geschichte bisher, dass ihn das nicht so stört, denn er ist nicht ganz so...
Na, ich lese hier gerade, dass er und seine Filmfirma sich da in Schweigen hüllen. Noch.
Oh. Also jetzt bei dem neuen Film oder beim alten?
Bei seinem neuen.
Also dem alten hat er gesagt, ja, ihm geht es um die Sache und wenn sich die Leute das runterladen, dann ist nur gut. Was er aber nicht will, ist, dass Leute mit Geld machen. Ja, eine andere lustige Sache ist eigentlich, fand ich zumindest, Flickr, das ist ja so ein Bilderdienst, wo so Leute viele Bilder hochladen und die sich dann andere Leute angucken können und so. Und da kann man auch die Bilder einordnen in, glaube ich, 3 Stufen gibt es da. Und...
Unbedenklich, mittel und eingeschränkt.
Genau. So, und da hat sich jetzt Flickr überlegt, in Deutschland, da gibt es immer so Abmahnungen und auch so lustige Gerichtsurteile, also hier Vorurteile und so.
Deutschland hat also schon einen Ruf?
Als Stichwort. Und da haben die sich gesagt, das umgehen wir einfach. Und da sagen wir einfach, wir zeigen nur noch die unbedenklichen Bilder. Und die anderen Sachen, die halt von den Nutzern so eingestuft werden, als mittel oder... Wie war das?
Eingeschränkt.
Eingeschränkt. Die zeigen wir gar nicht mehr. Woraufhin natürlich viele Leute sauer wurden und dann...
Ja, da ging wieder eine Welle durch die Blogosphäre.
Genau. Ganz witzig. Aber naja, es ist halt so mit solchen kommerziellen Sachen. Ja, zum G8-Gipfel haben wir eigentlich wenig zu sagen. Eine lustige Sache, lustig ist es eigentlich nicht für den Betroffenen. Die Bilder von diesen, wie nennt man das, Gewahrsam, also diesen Käfigen, wo sie da die Leute bis zu 10 oder 11 Stunden mit hier solchen Plastikbändern gefesselt rumliegen lassen haben.
Das deutsche Guantanamo.
Genau, so wie es jemand betitelt hatte. Die sind ja, glaube ich, echt um die Welt. Einer, der ist, glaube ich, aus Schweden gekommen. Der wollte ja nach Deutschland einreisen und hatte ein Pirate Bay T-Shirt nicht an, sondern einfach nur in seinem Gepäck.
Darauf stand, Home Taping is Killing Music.
Genau. Und daraufhin wurde ihm die Einreise verwehrt nach Deutschland. Also das muss man sich mal reinziehen, das ist wirklich krass. Für die Leute, die es nicht kennen, es gab im Zuge des G8-Gipfels so eine Art YouTube-Seite.
g8-tv.org.
Genau, g8-tv.org. Und das hat eigentlich auch einen gewissen Unterhaltungswert. Also die Qualität schwankt ganz schön stark. Es gibt Sachen, die sind gut gemacht, Sachen, die, naja, die muss man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben. Das Witzigste, was ich fand, war, da gibt es so einen Film, ich weiß gar nicht, am Tag 2 oder so war das, da ist so eine Horde von nackten Leuten auf die Polizei zu demonstriert und hat gebrüllt, wer uns anfasst, ist pervers. Naja, das kann man dann eben noch angucken und so. Natürlich hat die Polizei da nichts anbrennen lassen, ne? Schilder hoch und dagegen vor. Kann man sich aber dort angucken, wie viele andere Sachen eben auch.
Es gibt auch einen Film da, wo Bundeswehrsoldaten gefragt werden, auf welche Rechtsgrundlage sie dort sind. Und sie konnten da keine Antwort geben.
Genau, wobei das doch die waren, die irgendwelche Gen...
Maisfelder
bewachen. Genau, da gab es irgendwelche Maisfelder mit genmanipulierten Zeugs drauf und das wurde mit irgendwelchen Spähpanzern von der Bundeswehr bewacht. Also ja, so viel zur Trennung von Polizei und Armee im Inland. Eine andere Sache, die auch echt witzig ist, einer der bekanntesten Hacker aus Deutschland, FX, der brauchte mal wieder einen neuen Reisepass. Und wie das jetzt so ist, da muss man halt also grimmig irgendwo in so eine Kamera gucken, darf nicht lachen, muss geradeaus gucken und so. Und irgendwas stimmte da aber nicht mit seiner Gesichtsgeometrie. Jedenfalls hat die Software, die dann die Bilder das erste
Mal... Er passte nicht ins Raster.
Genau, er passte ja nicht ganz ins Raster. Und die Software, die dann entscheidet, ob das Bild jetzt gut ist oder nicht, die hat gesagt, ist nicht, worauf man ihm wohl den Tipp gegeben hatte, da zu irgendeinem Fotografen zu gehen, der Photoshop auf seinem Rechner hat. Und er hat dann also das Bild so lange zurechtgezogen, bis es dann gepasst hat. Und also wie dann noch so eine Gesichtserkennungssoftware funktionieren soll.
Ja, also die basiert ja darauf, dass sie die Abstände misst, zum Beispiel von Nase zum Mund und zwischen den Augen. Und daran die Leute wiedererkennt. Und das stimmt bei dieser Retuschierung einfach überhaupt nicht mehr.
Nee, das kann dann echt überhaupt nicht mehr gehen. Ja, damit sind wir eigentlich so mit den News-Sachen durch, oder?
Ja.
Machen wir ein bisschen Musik und fangen dann an mit Internet. Thema ist ja heute Internet. Wenn ihr irgendwas schon mal mit dem Internet zu tun gehabt habt, irgendwelche lustigen Begebenheiten oder euch irgendwas nervt oder irgendwas toll dran findet, könnt ihr anrufen. Nummer ist in Dresden 0351, klar. Und dann die 317-9227. Ich sag's nochmal an, 317-9227. Oder auch auf colorradio.net.
Außerdem haben wir wieder unseren Chat auf silk.dresden.ccc.de im Channel C3D2. Eine Anleitung, wie ihr da reinkommt, steht auf www.c3d2.de. We'll be right back. Radio mit dem Thema Internet. Das Internet ist so ein weltumspannendes Netzwerk, was es ermöglicht, jeden auf der Welt mit jedem anderen zu kommunizieren. Und das ist ja schon ein solches Novum in der Menschheitsgeschichte.
Genau, also die Dimension ist echt irre. Ich weiß noch, als ich so Anfang der 90er das erste Mal so Internet benutzt hatte, da hatte ich so einen HP-Taschenrechner und da wollte ich dann irgendwie Programme dafür haben, die mich irgendwie über Prüfungen der Uni retten sollten. Und da konnte man dann auf so einen Uni-Rechner in den USA sich verbinden und konnte sich dort so ein Programm runterladen. Und da hatte ich also echt eine Weile damit zu tun, dass dann, bloß weil ich da irgendwas getippt hatte, lief dann da irgendwo eine Festplatte an und hat dann da Daten ausgespuckt, die das Internet
war Magie,
halt
ja?
bis zu mir transportiert hatte. Ja. Naja, heute ist das alles so irgendwie total selbstverständlich und wenn man das jemand erzählt, dann greift er sich ein bisschen in den Kopf, aber...
Und ich finde es auch jedes Mal wieder sehr verblüffend, wie schnell sich das Internet auch in der nicht technikaffinen Bevölkerung durchgesetzt hat. Es wird ja heutzutage schon von, ja sagen wir mal, mehr als der Hälfte der Bevölkerung eingesetzt. Und es verbreitet sich auch immer weiter.
Ja,
ich bin da positiv überrascht, einfach.
Stimmt, also auch gerade wenn man so ne, irgendwie mit seinen Großeltern oder so, für die ist es auch schon selbstverständlich, dass man denen eine E-Mail schreiben kann. Also ne, meine Großeltern, die nicht, ja meine Eltern, nicht Großeltern, mit denen kann ich jetzt mich per Java unterhalten und das ist irgendwie auch selbst für die schon komplett normal geworden, dass man da eben so chatten kann und ja, und dass das Ganze eben wirklich weltweit funktioniert. Das war ja auch nicht immer so angedacht, also ne, gerade Microsoft, die hatten ja damals erwähnt, ist das Microsoft
Network,
Microsoft Network,
MSN,
genau, MSN versucht so aus dem Boden zu stampfen und herausgedacht, da kam damals im Fernsehen so ein Interview mit Bill Gates, der so komplett begeistert davon war, dass dann Leute auf der anderen Seite der Welt irgendwie zugucken können, wie auf der anderen Seite Leute eine Kamera reinwinken oder sowas.
Der Webcam-Hype.
Genau.
Das habe ich ja nie verstanden, warum alle so auf Webcams abgefahren sind damals und mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also da gab es ja wirklich Leute, über die berichtet wurde, dass sie sich 24 Stunden am Tag von ihrer Webcam filmen lassen, in ihren eigenen vier Wänden.
Ja, wahrscheinlich haben die dann mal Big Brother geguckt und sich gedacht...
Ja, das war glaube ich sogar noch bevor Big Brother hier aktuell war.
Genau, aber vielleicht haben sie dann in der Sendung gemerkt, dass es vielleicht auch ein bisschen eine blöde Idee ist.
Mhm.
Sich so lange angucken zu lassen da. Und dass dann auch das Interesse anderer Leute irgendwie verloren geht. Ja, sollten wir vielleicht mal ein bisschen sowas über die Anfänge erzählen? Das ging ja los eigentlich auch, dass die Russen ihren Sputnik gelauncht hatten.
Und daraufhin gab es in Amerika den Sputnik-Schock.
Genau, und da wurde dann da eben ein bisschen Geld investiert, so in Technik. Mhm. Woraufhin das Starbuck, glaube ich, gegründet wurde.
Mhm. Was heißt das genau? Irgendwas mit Defense und Research Project? Ist ja nebensächlich erstmal.
Genau, da können wir mal nachgucken in der tollen Wikipedia, da steht jetzt bestimmt drin.
Und da hat man dann versucht, verschiedene Standorte, an verschiedenen Standorten in den USA die Computer zu verbinden.
Genau, und eins der Designkriterien war, dass dieses Netzwerk halt irgendwo kaputt gehen kann und dann soll es.
Durch einen Atomschlag?
Genau, durch einen Atomschlag. Ja, Bandroboter ist viel, viel schlimmer. Ja, und deswegen war eben die Sache so...
Ist dezentral geworden,
genau. Und deswegen war die Sache eben so, wie sie heute ist. Das Ding kann irgendwo kaputt gehen und alles funktioniert aber irgendwie doch weiter. Was zu diesem Ausspruch von John Gilmore geführt hat, the Internet takes obstacle... No, the Internet...
Es nimmt um jedes Hindernis einen Weg, was auch so ein bisschen auf die Zensur abzielt. Also
da war der Satz irgendwie, the Internet takes censorship as an obstacle and will route around it oder so. Egal, Sinn der Sache war jedenfalls, oder Sinn der Aussage war, dass wenn man versucht irgendwie Sachen zu blocken oder Zensur zu betreiben im Internet, dass es dann doch irgendwie immer wieder einen Weg drumherum gibt und ja, eigentlich hat das die Realität ja auch bewiesen. Dass Ja, sobald ich irgendwie...
Ja, zum Beispiel kürzlich wurde ja der Verschlüsselung, Entschlüsselungscode für HD-DVDs gefunden und auf so ein Newsportal gepostet.
Ja, Jig. Jig oder Anis jedenfalls.
Und die Betreiber haben das entfernt?
Ja, genau. Ja, viel Druck halt der Lobby haben die das entfernt und da hat, also da ging echt eine Welle ums Netz, um Globus.
Ja, und auf Dick
selbst. Halt jeder in seinem Blog hat halt diesen Code halt irgendwie
wieder geschrieben. Und auf Dick selbst haben tausende Leute.
Mal wieder reingestellt,
genau. Ja.
Ja, sieht man halt irgendwie, also das ist halt wirklich dezentrales Netz und man kann es nicht zensieren.
Wobei Dick selbst ja schon sehr zentral ist, aber die Leute machen es halt trotzdem.
Ja. Ja, mal, ich würde bloß mal kurz so zur geschichtlichen Entwicklung des Internets sagen. Also ich finde, der eigentliche Durchbruch von der Technikspielerei dieses Netzes hin zum gebrauchbaren Kommunikationsmedium war der gewesen, dass das Studenten angefangen haben, sich halt einen Chat zu basteln und ich glaube aus New York, aus einer Uni nach Frankreich, nach Paris gechattet haben.
Ja,
das war eigentlich so der, fand ich, also ein wichtiger Punkt. Nee, ich habe das bloß mal irgendwo gelesen, keine Ahnung.
Weil Chat gibt es ja schon ziemlich lange, also gab es ja bestimmt auch schon im DARPA auf den Unix-Maschinen das TARP-Programm und später IRC. Aber okay. Weiterhin noch wichtig zu erwähnen wäre, dass das Ganze ja immer auf einer ziemlichen Selbstregulierung basiert, heißt für das, wenn im Internet jeder mit jedem kommunizieren will, dann müssen ja auch die Computer und Programme dieselbe Sprache sozusagen sprechen, das IP und das TCP und was alles darüber noch liegt. Und das Ganze wurde in sogenannten Request for Comments spezifiziert. Und der Name sagt es schon, das sind nicht irgendwie Vorschriften, sondern Fragen nach Kommentaren und Implementation, also Umsetzungen.
Genau, an die man sich dann aber schon ziemlich genau hält, damit eben...
Ja, die Leute, die schreiben, die machen sich auch sehr intensive Gedanken darüber.
Und genau, was aber den Riesenvorteil hat, dass nicht irgendwie eine Firma dahinter steht, die jetzt versucht, da irgendwie die ganze Sache zu kontrollieren, sondern dass es extrem viele sind, die eben nicht im Fokus haben, da jetzt irgendwie einen Haufen Kohle rauszuziehen, sondern wo es eben wirklich um Funktionen geht. Und ja, so ist die ganze Sache eben entstanden, größer geworden. Was man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen muss, ist, dass am Anfang das alles so in der netten, freundlichen, wie so eine Art Uni-Atmosphäre abging. Womit wir heute eben ein bisschen zu kämpfen haben, dass so Protokolle wie SMTP für E-Mail
völlig kaputt sind.
Im Prinzip kaputt sind. Also, ja, das, und man wird es auch einfach, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr los. Also wenn man, gab schon eine ganze Menge Ansätze, das irgendwie zu reparieren oder komplett neu zu machen.
Aber jeder spricht dieses eine E-Mail-Protokoll heutzutage und eine Umstellung wäre einfach nicht möglich.
Ja, das geht eben nicht mehr, weil ja die ganzen E-Mail-Programme eben das E-Mail-Protokoll sprechen und naja.
Aber dadurch, dass es so viel Spam gibt, verwenden halt auch schon sehr viele Leute gar kein E-Mail mehr, sondern beschränken sich zum Beispiel nur noch auf Instant Messaging, wie Jabber oder die anderen.
Gibt's da noch was anderes?
Doch nicht. Ja, Silk gibt's.
Silk, genau.
Unser Silk-Channel ist, wie man da reinkommt, ist auf unserer Webseite beschrieben, www.silk3d2.de.
Genau. Und ihr könnt anrufen, wenn ihr Geschichten aus dem Internet erzählen wollt, unter Dresden 0351 317 9227. Radio, das Internet. Wir wollen jetzt mal ein ganz, ganz, ganz klein wenig auf die Technik eingehen, wobei wir da nicht viel mit nerven wollen. Also ein paar Sachen, denke ich, könnte man schon wissen, wenn man das Internet benutzt. Wie ist das nur, wenn zwei Rechner so irgendwo auf der Welt miteinander reden wollen? Die sind also zu ihrem ISP, ihrem Internet Service Provider, verbunden und von dem bekommen sie eine sogenannte IP-Adresse. Das ist also ein bisschen so ähnlich wie eine Telefonnummer. Da gibt es sowas wie eine Vorwahl, das ist also die Vorwahl von dem Provider. Und dann hinten noch so eine Nummer, die dann den einzelnen Rechner identifiziert.
Das ist der Netzwerkteil und der Hostteil.
Der IP-Adresse, genau. So, und der Provider kriegt dann von seinem Nutzer da, also von dem Rechner, so ein IP-Paket. Da steht drin die Absenderadresse und die Zieladresse. Die Zieladresse findet er in so einer Art Telefonbuch, das nennt sich Domain Name. System.
Nein, das steht aber nicht im IP-Paket drin.
Nee, aber der Nutzer gibt ja irgendwie so einen Domain-Namen ein in seinem Browser oder in seiner E-Mail ist es drin und da wird vorher nachgeguckt von dem Rechner in diesem Domain-Namen-System, was da die richtige IP-Adresse ist. Das macht der Rechner alles von selbst und dann schickt der Rechner das halt an die Ziel-IP-Adresse. Der Provider weiß vielleicht auch nicht unbedingt, wie er jetzt in diesen Teil des Internets, wo die IP-Adresse ist, hinkommt. Er weiß aber, wo er Adressen aus diesem Netzteil hinschicken muss. Naja, und dann schickt er das.
Er hat auch so eine Art Telefonbuch, das nennt sich dann die Routing-Tabelle.
Genau. Ja, wir wollen es einfach halten heute. Und da schickt er es dann hin, wieder vielleicht zu einem anderen Upstream-Provider oder so. Naja, und er weiß dann wieder so ein bisschen, wo das Netz ist und dann konvergiert es eben so langsam irgendwo zu dem ISP von dem Rechner, wo er da hin will und dann zum Schluss zu dem Rechner hin. Ja, und wie viele Hops sind das so einmal quer durch den
Planeten?
Ja, je nachdem, also wo es hingeht, so um die 20 Rechner oder Router, also Weiterleitungsgeräte, die dieses IP-Paket eben in Richtung von dem Zielsystem weiterleiten. Naja, das ist so IP. Das Problem dabei ist, dass die IP-Adressen nicht wirklich für alle Rechner ausreichen.
Es gibt nämlich nur 4 Milliarden 300 Millionen. Und wie viele Menschen sind wir gerade? 6,5 Milliarden. Heißt, es kann nicht jeder Mensch eine Nummer bekommen.
Genau, und eigentlich geht es ja um Rechner.
Ja, wenn jeder Mensch einen Rechner hat, was vielleicht in 1000 Jahren mal soweit ist.
Wenn es uns dann noch gibt.
Genau, Mikrowellen und Kühlschränke können ja auch adressierbar sein. Ja, das Problem ist, so viel gibt es dann halt einfach nicht. Und da man das Ganze auch noch effizient gestalten will, kann man, sind auch viele Adressen schon verschwendet worden. Zum Beispiel haben
IBM.
Ja genau, die haben also einige Institutionen haben echt viele Adressen, die sie gar nicht alle brauchen. Und jetzt weiter technisch zu werden, heißt, in Ländern wie Indien, die da halt ein bisschen später ans Internet angeschlossen wurden, da bekommen die Nutzer dann keine weltweit erreichbare IP-Adresse, sondern so eine sogenannte private und ihr Internetprovider übersetzt sie dann auf eine globale, eine weltweit erreichbare und die muss er sich dann mit vielen anderen Kunden dieses ISPs teilen.
Genau, und das Nervige dabei ist, dass man dann natürlich den Quellhost nicht mehr wirklich erreichen kann, sondern wenn man die IP-Adresse versucht zu erreichen, kommt man da an diesem sogenannten NAT-Gerät des ISPs raus.
Und das widerspricht eigentlich dem Prinzip des Internets. Der Benutzer kann zwar dort nach selbst Webseiten aufrufen und E-Mails verschicken und so weiter, er kann aber nicht selber seine eigenen Webseiten bei sich selbst anbieten, weil er eben nicht weltweit erreichbar ist.
Ja, viele andere Sachen gehen dann eben auch nicht, wie File-Sharing, VoIP, also Internettelefonie, zumindest nicht so einfach.
Ja, nicht so einfach, das sind halt immer kranke Lösungen.
Ja, also das ist dann ja, eine kranke Lösung, um sowas wieder hinzubekommen. Eigentlich ist die nächste IP-Generation, IPv6, angetreten, dieses Problem zu lösen. Da gibt es dann wirklich genügend IP-Adressen.
Die ist schon vor über 10 Jahren angetreten.
Ja, dummerweise, so wie wir vorhin gesagt hatten, mit so Protokollen wie E-Mail, hält sich aber die alte IP-Nummerierung sehr, sehr hartnäckig. Und naja, für die Leute ist es eben ein bisschen ein Problem, da umzustellen, obwohl eigentlich alle gängigen Betriebssysteme das lange, lange und locker unterstützen.
Schon lange.
Und naja, achso, eine lustige Sache. Ich weiß gar nicht jetzt richtig, was daraus geworden ist. Irgendwelche IPv6-Provider, die wollten so ein Porno-Angebot freischalten, was irgendwie so 30 Euro oder sowas im Monat wert ist. Und das ist aber nur über IPv6 erreichbar, um halt IPv6 ein bisschen voranzubringen.
Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt auch einen Deutsch, also es gab schon mehrere. Zumindest gab es mal einen DSL-Provider in Deutschland, der kostenloses DSL anbietet, aber halt nur mit IPv6.
Genau. Das Traurige dabei ist, es nützt nicht ganz so viel, wenn man nicht überall hinkommt. Ja, naja, und auf diesen, ich komme jetzt mal wieder klein wenig nochmal zurück zur Technik, auf diesen ganzen IP-Adressen, wo da Rechner miteinander reden können, gibt es sogenannte Protokolle. Eins hatten wir vorhin schon, SMTP für E-Mail. Was also beschreibt, wie jetzt ein Rechner mit dem anderen E-Mails austauschen kann, was ist, wenn der Rechner gerade nicht da ist, dann muss halt der E-Mail-Sender die E-Mail noch ein bisschen aufheben. Und wenn er die dann innerhalb von, je nachdem wie es eingestellt ist, 5 Tagen nicht zustellen kann, dann schickt er sie halt an den Adressaten zurück und sagt, hier, das konnte ich da nicht zustellen. Ein anderes sehr, sehr berühmtes Protokoll ist HTTP, was also unter diesen ganzen Webseiten liegt. Naja, und da gibt es eine ganze, ganze Menge.
Das Internet ist also nicht nur das Web?
Genau.
Das ist die Grundaussage?
Sondern da gibt es viele andere Protokolle für viele, viele, viele verschiedene Applikationen. Eine Sache hatten wir schon erwähnt, das ist Chat. Irk ist da vielleicht so das populärste. Wir finden Silk halt ein bisschen netter, weil es noch einen Verschlüsselungslayer drunter hat, das also nicht jeder unterwegs mitlesen kann. Eine Sache hatten wir angesprochen, also es ist mittlerweile auch so, dass man über das Internet telefonieren kann.
Das sogenannte Voice over IP.
Ja, auch da gibt es also wieder
Sprache über das Internetprotokoll.
Genau. Da gibt es viele Protokolle. Interessanterweise hat es dort ein proprietäres Protokoll, Skype, geschafft, ziemlich populär zu werden. Für wie viel sind die über die Ladentheke gegangen? Ich glaube 3 Milliarden oder so, was der eBay für ausgegeben hat.
Das liegt wohl aber größtenteils daran, dass die eben dieses sogenannte NAT-Problem, eben dass nicht jeder eine öffentliche erreichbare Adresse erhalten kann, sehr geschickt umgehen und das in so ziemlich jedem Netzwerk funktioniert.
Ja, die durchbohren nämlich Firewalls, ja. Deswegen sind sie so berühmt geworden, sag mal, oder das hat sich das Produkt durchgesetzt, weil man einfach absolut keine Probleme hat als Nutzer. Es funktioniert einfach.
Ja, und das ist, was Produkte erfolgreich macht.
Ja, dass sie funktionieren.
Genau. Was ist so noch erwähnenswert? IM hatten wir schon, nutzt Java. Ja. File-Sharing hatten wir schon, kennt ja der einige, also gibt es ja viele so verschiedene Tauschbörsen. BitTorrent finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil das die Downloads auf viele Rechner verteilt.
Das funktioniert bei anderen Protokollen aber auch, also bei anderen Peer-to-Peer-Systemen.
Naja, weil ich sowas nie benutze.
Ach so.
Kann ich es natürlich nicht wissen. Ja. Naja, das ist eigentlich so, was wir hier zur Technik vom Internet erzählen wollten. Wenn euch noch was interessiert, ruft an, fragt 317-9227.
Und ein Protokoll ist im Kern nichts anderes als eine Art Verhaltenskodex. So wie man sich begrüßt, gibt man sich die Hand, sagt Hallo, zum Abschied sagt man Tschüss und genau das passiert halt auch auf Bit-Ebene.
Ja.
Heißt dann auch zum Beispiel Three-Way Handshake oder so.
Ja, und dann hatten wir gerade noch das Problem, dass diese ganzen sogenannten Protokolle ja eigentlich auf der grünen Wiese, wie ihr das so schön ausgedrückt habt, designt hat. Und das Problem ist, dass man jetzt zum Beispiel noch nicht seit Anfang an des Internets, aber seit ein paar Jahren schon zum Beispiel Funknetzwerke hat und da gehen nun diese ganzen sogenannten Protokolle, also die Datenströme drüber, unverschlüsselt. Heißt, ich kann mich da einfach mit dem Laptop hinsetzen und muss gar nicht in das Funknetzwerk rein und kann einfach mal alle E-Mails und so weiter mitlesen.
Schlimmer noch, auch Passwörter, mit denen ich da hinterher Unfug treiben kann. Naja, und im großen Stil gibt es auch andere Leute, die dann so ein bisschen an den dicken Leitungen mithorchen und gucken, was da so drüber geht. Ja, und deswegen hat man, weil man halt diese Protokolle, also das Hallo und Tschüss, hinterher nicht mehr wirklich ändern konnte, so ein Krypto-Layer drunter gesetzt. Was man dann oft an dem kleinen S erkennen kann. Also wenn im Browser vorne nicht nur HTTP, sondern HTTPS steht, dann bedeutet das einfach, dass jetzt die Verbindung verschlüsselt ist. Es bedeutet nicht unbedingt, dass da jetzt nicht noch ein anderer mitlesen kann. Da gibt es natürlich auch wieder viele böse Tricks und Kniffe, wie man sowas umgehen kann. Im Großen und Ganzen ist es aber schon ganz gut. Also man muss sich dann mal ein bisschen irgendwie im Internet meine Seite raussuchen, die das mit den ganzen Zertifikaten und so erklärt. Und wenn man das verstanden hat.
Wikipedia zum Beispiel.
Genau. Als vielleicht auch ein erwähnenswertes Projekt, was so durch diese freie und ungehinderte Kommunikation entstehen kann.
Ist gesammeltes Wissen weltweit für jeden beitragbar.
Genau. Das ist vielleicht wirklich der Kern dran. Beitragbar, was ein lustiges Wort ist. Also da kann einfach jeder sein Zeug so dazu schreiben, wenn er dort einen Artikel liest über irgendwas, wie zum Beispiel das Internet und ihm fehlt da jetzt ein wichtiger Punkt, dann kann er das ohne große Hindernisse einfach so dazu schreiben. Naja, und die ganze Gemeinschaft, die da in der Wikipedia halt solche Artikel schreibt, die
sogenannten Wikipedianer, also das sind die, die sich da immer drauf konzentrieren, aber beitragen kann natürlich jeder.
Genau, und die passen dann schon auf, dass nicht zu viel Unsinn dasteht. Wichtig bei dieser ganzen Internetgeschichte, die man eben auch einfach mal begriffen haben muss, was man da liest, muss nicht unbedingt wahr sein. Aber die Frage ist natürlich eh philosophisch, was jetzt Wahrheit wirklich ist. Und wäre eigentlich mal hier auch ein gutes Thema. Man muss ja nicht alles glauben, was man so hört und sieht. Ne? Und deswegen ist gerade das Internet eine super Möglichkeit, so mal verschiedene Gesichtspunkte zu sehen, mal von verschiedenen Leuten zu lesen, was sie so über bestimmte Sachen denken. Und deswegen benutzt man halt Internet nicht so, dass man jetzt sagt, das ist meine Seite und da steht jetzt die ganze Wahrheit da, sondern man kann eben heutzutage mal gucken auf irgendwie eine regionale Zeitung aus irgendwie jetzt einem Gebiet, wo man sich für interessiert. Also ja, fällt mir jetzt nicht unbedingt gerade das super Beispiel zu ein, aber wenn es da irgendwie einen Konflikt gibt in irgendeinem Land und man will da jetzt ein bisschen mehr drüber lesen, dann guckt man eben, was es da so für Regionalzeitungen gibt. Und wenn man dann so glücklich ist und kann die Landessprache, dann kann man sich dort mal angucken, was die Leute schreiben. Und das ist mitunter schon...
Erfährt man auf alle Fälle mehr Wahrheit als aus unseren Regionalmedien, das ist richtig. Ich bin so der Meinung, der Querschnitt macht die Wahrheit doch aus im Netz.
Na, was die Wahrheit ist, ist ja Ansichtssache.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, eine ganze Menge mehr zu erfahren, als wenn man jetzt nur irgendwie 10 Minuten von der Tagesschau am Tag bestrahlt wird und weil es ja im Fernsehen kam, dass dann nur für die Wahrheit oder das, was nun wirklich passiert ist, betrachtet. Ja, aber wir waren eigentlich bei Verschlüsselung. Verschlüsselung ist wichtig. Zum Glück ist es in Großteilen dieser Welt auch erlaubt zu verschlüsseln. Ich glaube, in Frankreich ist es ja...
Es ist nicht schon längst wieder abgeschafft.
Ja, okay. Die Amis hatten ja auch mal so ein Krypto-Exportverbot, womit sie sich...
Ja, da ging es um starke Verschlüsselung, aber es ist mittlerweile aufgeklebt.
Genau, weil sie gemerkt haben, dass sie sich damit eigentlich nur selber in den Fuß geschossen haben, weil sie dann ihre ganzen tollen Krypto-Produkte nicht mehr exportieren konnten. Ja, und so als Beispiel
mit
für...
Mit den NSA-Backdoors?
Genau.
Scherz.
Ja, aber ein schönes Beispiel dafür, wie halt so Internet oder so, na gut, das hat nun nicht unbedingt was mit Internet zu tun, um Sachen drumherum arbeitet. So der Klassiker war PGP, das ist also ein Programm, hauptsächlich E-Mails verschlüsseln kann. Und da war es halt verboten, dieses Programm zu exportieren.
Oh ja, und das hat man dann ausgedruckt einfach.
Genau, und das hat man ausgedruckt über die freie Rede, gesagt, das kann ich aber jetzt hier mitnehmen ins Ausland. Hat es dort wieder eingescannt, kompiliert und dann hatte halt auch der Rest der Welt dieses Programm.
Also ich glaube so nicht mal eingescannt, das haben dann ganz viele Leute abgetippt.
Aber das habe ich auch so gelesen, das haben Leute abgetippt, Tatsache.
Even better. ja, und damit hat er halt auch der Rest der Welt E-Mail-Verschlüsselung. Wobei sich es eben leider nicht so richtig durchgesetzt hat, weil Verschlüsselung, wenn man es dann richtig macht, eben immer ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, zumindest bei den meisten Sachen. Ja, was wir an wichtigen Protokollen noch vergessen haben, was eigentlich so gerade die Leute, die Internet erst seit ein paar Jahren benutzen, komischerweise immer nicht kennen, ist das Usenet. Das ist, ja, kann man so sagen, der Vorläufer von irgendwelchen Web-Plapperforen. Das ist halt ein Netz, wo es so, ja, so eine Art Diskussion, also ein strukturiertes Netz, wo es so Diskussionsforen gibt. Was aber meiner Meinung nach alles irgendwie wesentlich besser funktioniert als solche Zappel-Icons, die man dann auf irgendwelchen Webseiten die ganze Zeit angucken muss.
Die Foren im Web.
Ja.
Tja.
Ja, dann ist in der neuen Zeit jetzt der Begriff Web 2.0 aufgekommen und viele fragen sich sicher, was das nun genau bedeutet. Und dabei handelt es sich um einen Oberbegriff für eine Reihe von interaktiven Diensten im Internet, die sich speziell auf das World Wide Web beziehen. Das umfasst halt alles, was von der fünften Gewalt, sprich den Nutzern, also die vierte Gewalt sind die Medien und die fünfte Gewalt die Nutzer des Internets, selber mitwirken am Internet, indem sie zum Beispiel in Webblogs oder Fotoblogs Bilder veröffentlichen oder Videoportale wie YouTube oder MyVideo verwenden, um eigene Videos hochzuladen und der breiten Masse zur Verfügung zu stellen.
Oder der Mitarbeit an der Wikipedia.
Ja, also Wikis sind ja mittlerweile auch relativ weit verbreitet im Internet und zählen genauso dabei darunter, da halt die User unmittelbar dran teilnehmen können, ebenso wie Tauschbörsen.
Tauschbörsen gehören zum Web 2.0?
Ja, Tauschbörsen bieten ja die Möglichkeit des Anwenders Daten der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie Blogs oder Videoportale. Was jetzt nicht zwangsweise heißt, dass nur Raubkopien verteilt werden.
Ich sehe hier gerade bei der Definition von Web 2.0, da handelt es sich auch um die Seiten, die dieses sogenannte soziale Netzwerken ermöglichen. Also was ist das so zum Beispiel?
Mir würden da jetzt spontan Portale wie
StudiVZ
oder SchülerVZ einfallen oder auch also halt lokale, beziehungsweise auf eine gröbere Maße zugeschnittene Plattform, die den Nutzer verschiedene Dienste anbieten, wie halt ihre Fotos hochzuladen, Blogs und Profile von sich zu erstellen, um damit andere Leute über das Internet kennenzulernen. Wobei dies aus datenschützerischen Gründen auch oft kritisiert wird, da viele Leute viele ihrer privaten Daten dadurch halt zur Verfügung stellen.
Ja, also ich finde das schon beeindruckend. Daran erkennt man wirklich, dass heutzutage fast jede online ist. Und ja, man findet da halt einfach mal fast jeden. Und was die Leute dann so über sich angeben, also ich glaube, das passiert meistens völlig ohne Nachdenken, was man da findet. Also ich würde mich nicht bei sowas anmelden, weil ich finde einfach mal, wer meine Freunde sind, was ja so der Sinn des sozialen Netzwerks dort ist, das geht niemandem was an. Zumindest soll es nicht von jedem gesehen werden. Von jedem, der mich nicht mal kennt.
Ja, besonders erschreckend ist an dieser Stelle vielleicht auch, dass die meisten sogar ihren richtigen Namen halt angeben, sich damit halt Identifizierung machen im Internet ganz einfach.
Das will aber dein Bundesinnenminister, dass du das künftig so machst ab 2008.
Oh, das ist ja super. Da kommt das dem ja entgegen.
Genau.
Ja, da können wir eigentlich nur warten, bis es ein Gesetz gibt für soziale Netzwerkseiten. So, dass sie zum Beispiel alle diese Daten abführen müssen an den Staat und das wäre ja perfekt.
Ja. Das Traurige ist, wenn man so rumwitzelt über bestimmte Entwicklungen, was so Datenschutz betrifft, 2 Jahre später vergeht einem meistens das Lachen, weil es irgendwie Leute gegeben hat in der Regierung, die
Sachen zugehört haben und dachten, super Idee.
Ja, genau, die dachten, super Idee und irgendwie können wir es noch kranker machen. Was vielleicht auch mal eine lustige Sache ist, wenn man so schon ein bisschen länger im Internet unterwegs ist, dann einfach mal Suchmaschinen zu befragen, was sie denn so über einen finden.
Wenn man einen möglichst seltenen Namen hat, zumindest.
Ja, aber meistens irgendwie noch so mit der Heimatstadt und dann so 1, 2, 3 anderen Sachen findet man dann doch schon ziemlich schnell Sachen über sich raus, wo man sich wünschen würde, die würden ganz schnell wieder im Nichts verschwinden. Und es gibt auch schon die ersten Seiten, die Informationen aus verschiedenen so Online-Datenbanken zusammenfassen und so ein bisschen Data-Mining betreiben. Und das ist wirklich auch erschreckend, wenn man da mal sieht, was da so über verschiedene Leute plötzlich rauskommt. Also das ist das Verknüpfen von verschiedenen Daten, die man so irgendwo abgegeben hat.
Es gibt auch genau das Gegenteil dazu, also Seiten wie Reputation Defender oder so, die halt massiv dafür sorgen, dass man im Netz nur so präsent ist, wie man es gerne möchte.
Ja, das sind aber kommerzielle Dienste. Ja.
Aber es gibt sie trotzdem.
Und wie funktioniert es dann? Die Leute, die hier arbeiten, die schreiben diese Seiten dann an?
Zum Beispiel, oder sie schreiben Blog-Einträge oder sie erzwingen irgendwie
das. Sie schreiben löschen. Also dann Blog-Einträge hier, Hans so und so ist ein ganz toller.
Zum Beispiel, oder unter der eigenen Identität auch. Das heißt, sie agieren ein bisschen als Stellvertreter für dich.
Dass sie so weit gehen, das finde ich echt krass.
Ja, das Lustige ist halt nur, was machen diese Firmen mit den ganzen schmutzigen Details, die sie rausfinden? Ich meine, sie haben deine Adresse, deine Kundendaten, weil du ja bei ihnen Kunde bist. Und da lässt sich bestimmt irgendwie noch Gewinnmaximierung betreiben.
Yeah, die können, ja stimmt, die können einen Schattenservice anbieten. An zum Beispiel potenzielle Arbeitgeber.
Zum Beispiel.
Ja, zur Gewinnmaximierung, was auch viele miterlebt haben, glaube so Ende der 90er, Anfang 2000 war das ja so gerade diese sogenannte erste Internetblase.
Die Dotcom-Blase.
Ja, die Dotcom-Blase. Also irgendwelche Risikofinanzgeber alles toll fanden, was irgendwie was mit Internet zu tun hatte. Ja, naja, und die Ernüchterung kam ja dann mit Abstürzen von ganz vielen dieser super tollen Firmen. Momentan ist es so, dass man sowas in abgeschwächter Form ebenso mit diesem ganzen Web 2.0 Zeug auch wieder erlebt. Also momentan ist ja wohl der Arbeitsmarkt gar nicht, sieht ja gar nicht so schlecht aus, und es gibt auch wieder viele Dienste, wo sich Leute fragen, also wie irgendwer mal damit nochmal wirklich Geld verdienen will.
Aber dazu muss man sagen, nicht an der Börse dieses Mal. Weil diese ganzen Firmen, die jetzt gerade den dicken Reibach machen, sind nicht an der Börse zu finden. Also daraus hat man schon gelernt.
Ja, naja, gut.
Also zumindest wird es zu solchen Abstürzen dann nicht nochmal kommen. Jetzt.
Ja, das wirft gleich die interessante Frage auf, wie finanzieren sich eigentlich die ganzen Firmen? Also zum Beispiel, wenn ich bei Google eine Suchanfrage absetze, muss ich ja nichts bezahlen, sondern da sehe ich nur Werbung. Ist Werbung eigentlich das Einzige? Also ich finde es schon.
Diese Werbung ist verdammt teuer bei eBay. Also kennt ja jeder, wenn man mal als Hausmeister googelt oder so, und man findet rechts oben diesen kleinen Werbebutton. Und der ist verdammt scheiß teuer für solche Standardsuchbegriffe. Also das kann echt schon mal bis zu 40.000 Euro kosten, da so rechts und oben seinen Werbebutton irgendwie zu finden. Darüber hat sich Google die ganzen ersten Jahre finanziert, ja.
Und jetzt?
Haben noch verdammt eingekauft.
Also haben auch Bezahlservices, ja?
Nee, die steigen doch extrem jetzt ins Werbegeschäft komplett ein.
Ah.
Hatten doch, was haben die jetzt eingekauft? Verdammt, ich hab's schnell vergessen.
Ich meine, ist ja auch egal, weil ja. Google ist für die meisten Leute schon fast das Internet, und alle möglichen Suchanfragen schickt man da rein. Und wenn jemand weiß, was demnächst geht, dann wird's Google sein.
Ja, genau.
Weil ich einfach nur in ihre Datenbasis gucken müssen, was suchen die Leute gerade.
Genau.
Will man jetzt Google nicht vorwerfen, aber die Möglichkeit haben sie, das zu verkaufen. Was ist den Leuten wichtig, auf alle Fälle?
Ja, so Trendbarometer haben sie aber auch öffentlich,
ja,
zum Beispiel Google Zeitgeist.
Genau, ist vielleicht auch ein guter Tipp, dort mal hinzugucken und zu gucken, aus welchen Ländern so was für Suchanfragen am häufigsten kamen. Das ist auch eine nette Abendunterhaltung. Ja, ansonsten haben sich ja so kommerziell, obwohl wir da noch wirklich nicht viel drüber reden wollen, nur wenig Sachen wirklich gerechnet unterm Strich. eBay ist wohl einer noch davon, die am Anfang damit angefangen haben, einfach alles, was es so gab, in ihre Richtung aufzukaufen. Ein Detail war wohl, dass die am Anfang mit AOL so einen Deal hatten, also einen Vertrag, dass die einen Haufen Werbung eingekauft haben für eBay bei AOL, und auf der anderen Seite aber Firmen wie AOL halt verboten haben, einen ähnlichen Dienst aufzubauen. AOL musste es damals für ein super Geschäft gehalten haben. Denk mal, die haben sich dann hinterher ein bisschen geärgert, dass sie jetzt nicht der eBay sind.
Musik.
Yeah.
Ja, wir wollten noch mal was dazu sagen, da wir am Anfang der Meinung waren, dass das Internet ja ein dezentrales Netz ist. Dem ist heute viel nicht mehr so. Denn in dem Moment, wenn sich viele Menschen auf ein Portal fixieren und sich die Interesse daran richtet, wie Portale wie MySpace oder diese Suchmaschine Google, können diese zentralen Punkte ja wieder zensiert werden. Das muss man sich ja klar werden. Und umso mehr Leute zu dieser Anlaufstelle irgendwie Kontakt haben oder halt, wie sag ich, diese Anlaufstelle halt nutzen, umso mächtiger wird das Portal ja auch. Und das kann halt echt wirklich dazu führen, dass Firmen zugrunde gehen, wenn Google das möchte. Oder wenn MySpace das möchte, wenn man da einfach nicht gefunden wird.
Oder ein schönes Beispiel ist auch China, wenn man da versucht, irgendwelche Fakten zum Thema Massaker am Platz des Himmlischen Friedens zu finden, genau, was halt auch da relativ schwer ist.
Geschichte.
Ja, da braucht man nur mal ausgestrichen. Die Suchergebnisse von Google.com und Google CN vergleichen.
Das ist richtig, ja.
Zu diesem speziellen Thema.
Oder halt mal ein ganz gutes Beispiel. Melbourne hat ja so einen schwulen Bürgermeister. Und dem wurde halt auch mal, da gab es so eine tolle Story.
So wie Berlin?
Ja, dann wurde halt auch so ein MySpace-Account gemacht und irgendwie, damit war ziemlich Schindler getrieben, ich weiß nicht, lacht schon jemand.
So wie die FDP.
Ja, und das hat halt extrem irgendwie dann wieder schlimm gekostet und so. Also deshalb muss man sich echt immer bewusst sein, irgendwie, wenn Portale dann so eine riesige Macht bekommen. Tja. Ich wollte nochmal auf das Camp hinweisen.
Ja, leider ist unsere Zeit auch bald zu Ende. Und wir wollten sagen, dass vom 8. bis 12. August wieder das Chaos Communication Camp ist, also Zelten mit Internet und wahnsinnig interessanten Vorträgen. Ja, die Webseite dazu ist events.ccc.de.
Da gibt es auch ein Wiki mit neuen Bildern von den ganzen Villages. Das sind also kleine, wie so eine kleine Art Dörfer mit irgendwelchen Themen angucken, hinfahren. Gibt es erst wieder in 4 Jahren hier in Deutschland.
Ja, nur leider alle 4 Jahre.
Hoffentlich. Weil so ein Camp sich nicht unbedingt immer selbst finanziert.
Das war Pentaradio mit dem Thema Internet, die Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Und wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder.
Ja, schönen Abend noch.